What is the name of the podcast?
Catch Club.
Catch Club. Hello, this is Speedball Mike Bailey. Shout out to the Catch Club. Is it the Catch Club or the or just Catch Club? Because I don't want to be that old guy who says who calls it the Seinfeld. So yeah, shout out Catch Club.
Thank you very much.
Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuesten Ausgabe der Westside Stories hier bei uns im Catch Club. Ich bin der gute Drev und wir reden heute über Drive of Champions und dafür habe ich mir ein paar unserer Kollegen aus unserer Mannschaft hier geholt, die wir jetzt hier einwechseln. Zum einen natürlich den Marcel.
Hallöchen, das ist quasi der Drev of Champions.
Genau, das ist der Drev of Champions, so nämlich. Und ich wünschte, das wäre mir eingefallen. Und dann ich natürlich auch. Noch...
Ich bin fast ein bisschen traurig, dass es dir nicht eingefallen ist.
Das stimmt.
Korrekt.
Und dann natürlich den guten Sebastian.
Hallo. Ja, ich bin. Wir haben ja quasi hier zwei Drittel die eine Perspektive und ein Drittel die andere Perspektive, weil du und ich waren ja live vor Ort und Marcel hat es ja am Endgerät gesehen und bin ich schon ein bisschen gespannt drauf, muss ich sagen, ob es da Unterschiede in der Wahrnehmung gab.
Ja, das ist.
Ja, aber alles scheiße, geht. WXW dicht machen.
Das war wenn der Podcast, du, wenn, auf Wiedersehen.
Wenn man so manche Menschen im Wrestling fragt, die auch YouTube machen oder sowas halt, dann wäre das die Prämisse, die getan werden sollte. Naja,
ja, aber auch entsprechende Menschen hören wir ja zum Glück nicht.
Genau, wir können ja auch leider sie nicht verfolgen, weil sie haben kein Catchmatch-Profil mehr.
Und wir lieben Wrestling im Gegensatz zu denen.
Das ist richtig, das ist richtig.
Vor allem im Gegensatz zur Internet-Wrestling-Community.
Genickprofil haben sie übrigens auch nicht, wollte ich noch ergänzen.
Das ist auch richtig und wichtig. Definitiv. Aber wir reden jetzt hier über was Schönes, nämlich über Drive of Champions, die sogar aufgrund des guten Ticketsverkaufs in die Turbinenhalle 1 verlegt werden musste. Oder wurde dann halt. Genau. Mit 765 Zuschauern. Finde ich eine sehr schöne Zahl. Warum ist es eine sehr schöne Zahl? 765, immer mit absteigend. Ja. Finde ich sehr, sehr schön. Und aber man hatte natürlich auch vorher natürlich mit sehr viel geboten. Also es war wahrscheinlich die Veranstaltung abseits von den Festivals im Jahreskalender, wo wahrscheinlich der meiste Hype oder sowas vorhin stand. Und allein mit dem, was man so angekündigt hat, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Deswegen ja auch den Verkauf. Namen in der Spitze, ja.
Ja, ne? Also das definitiv, da hat man ja schon viel gewonnen. Aber ich glaube, das hatte man letztes Jahr bei Drive for Champions auch schon so. Da hat man immer so ein bisschen versucht, dann da das quasi im Spätfrühling dann so.
Dadurch, dass es ja auch Superstars of Wrestling nicht mehr gibt, ne, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht daher versuchen, in die Richtung zu gehen und das halt bei Drive of Champions dann vielleicht so ein bisschen größeres Highlight draus zu machen.
Ja, aber ist ja auch nicht verkehrt. Das ist ja sogar eine gute Sache. Also mit dem, was man so aufgebunden hat, war ja auch. Das kriegt man ja nicht alle Tage, selbst bei WXW nicht, ne?
Nee. Das ist richtig.
Und dann ging es auch direkt los. Vorher natürlich mit der Pre-Show, beziehungsweise des Shotgun-Matches halt. Ich weiß gar nicht, Marcel, hast du das auch gesehen oder war das auf dem VOD selbst mit drauf oder war das separat? Oder
das ist jetzt im Rahmen von Shotgun veröffentlicht. Also dadurch, dass sie jetzt ja Shotgun haben, wir auch gleich nicht nochmal drüber reden können, was das mit der Pre-Show gemacht hat oder wie sich dadurch die Pre-Show verändert hat. Dadurch hast du halt keine Pre-Show mehr im normalen YouTube-Gedönsbamsatz.
Aber hast du es denn trotzdem gesehen?
Nein, also ich habe Shotgun schon gesehen, bis auf das Match.
Ja. Okay, gut. Ja, dann erstmal natürlich, jetzt denkt man sich natürlich, okay, jetzt ist hier Shotgun, also machen wir natürlich das Shotgun-Match. Falsch! Falsch gedacht. Das Shotgun-Match gab es nicht bei Shotgun, sondern es gab das European-Title-Match zwischen Zoltan und Kuro, wo ich direkt so sagen muss, so, also, du hast ein Shotgun-Titel-Match auf der Card, was jetzt ja zwar auch gut war, aber, und du hast Shotgun zurück, warum machst du das Shotgun-Match nicht in die Pre-Show bei Shotgun? Also, das wäre so
zu naheliegen. Ist so
ja, das wird irgendwie zu einfach.
Das Shotgun-Match im Gegensatz, also das European-Title-Match ist halt eine random Ansetzung und das Shotgun-Title-Match, da ist halt eine Story drum gebunden. Deswegen würde ich sagen, macht das da auch mehr Sinn, das auf die Hauptshow zu packen, würde ich
behaupten. Ja, gut, aber war es jetzt so eine krasse, tolle, super spektakuläre Story, dass man sagen könnte, es hätte jetzt nicht bei Shotgun stattfinden können, weil die Stories werden ja auch bei Shotgun erzählt.
Genau, das wollte ich sagen. Also erstens hätte es halt besser gepasst, weil, ne, Shotgun-Match bei Shotgun, dann finde ich, hätte es eigentlich sogar besser gepasst, weil du die Storys ja bei Shotgun erzählen kannst. Und dann muss ich auch noch sagen, dass ich finde, dass das European-Title-Match einfach die höhere Decke hatte von dem, was es hätte werden können. Und deswegen, ich muss sagen, ich kann ja auch immer kurz aufs Match gehen. Ich habe es ja gesehen, gerne. Ich war ja in der Halle. Das war in den 26 natürlich ein anständiges Match, da müssen wir nicht drüber reden. Aber es hätte halt deutlich besser sein können, wenn es in der Main Show gewesen wäre. Und ich finde sogar, das hatte ich auch vorher gesagt, dass es von den Titelmatches eigentlich das war, wo ich mir am meisten von erhofft habe. Und deswegen fand ich es ein bisschen schade. Und ich glaube, vom Shotgun-Title-Match, das Shotgun-Title-Match wäre nicht besser oder schlechter gewesen, wenn es in der Pre-Show gewesen wäre, aber das European-Title-Match hätte besser sein können. Deswegen, ja, ich hätte das getauscht, weil ich auch finde, das European-Title-Match wäre ein guter Opener gewesen. War es deswegen schlecht? Nein, aber ich hätte halt getauscht.
Ja, also ich finde auch, da würde ich auch gern direkt einhaken, du hast halt viel auf der Strecke einfach gelassen, von der Qualität her, weil es halt. Also ich habe auch gedacht, so habe ich da auch drüber gefreut, da haben wir ja im Vorfeld sogar drüber schon gesprochen, dass es ein vielversprechendes Match halt eigentlich wäre. Ja. Und wenn das jetzt, keine Ahnung, statt den 6 Minuten vielleicht 10 oder 12 Minuten gekriegt hätte, ich glaube, dann wäre das sogar ein richtig, richtig gutes Match geworden. Von daher so ein bisschen schade, und das hat dann auch overall vielleicht die Qualität ein bisschen runtergezogen der Show, weil man vielleicht ein etwas besseres Match erwartet hätte.
Ich glaube, das hätte wirklich schon gereicht, wenn du die gleiche Matchzeit genau, also wenn du, soll sagen, gegen Kuro den European-Title-Match, wenn du das als Opener genommen hättest und die gleiche Zeit genommen hättest, die jetzt das Shotgun-Title-Match, das hast ja 9,52, dann wäre das, glaube ich, schon
genug gewesen. Zum Beispiel, aber dann war natürlich auch klar, okay, das ist halt in der Pre-Show, das ist halt bei Shotgun, das wird jetzt kein Viertelstunde-Match werden oder sowas, das wird dann auch relativ, oder kürzer dann halt auf jeden Fall, ne? Ja, sonst würde ich aber zustimmen, da wäre sicherlich mehr drin gewesen. Von daher, vielleicht in Anführungszeichen etwas enttäuschend.
Von dem, was es hätte sein können, vielleicht, ja, durchaus.
Ja, von dem, was es hätte sein können, vielleicht, genau. Ja, und dann ging es halt aber direkt los in der Main-Show, also die normale Show.
Ich wollte noch was, weil wir jetzt ja Shotgun wieder haben, schon seit dem Karat, weil da habe ich mir neulich Gedanken drüber gemacht. Ich finde, dass die Pre-Show durch Shotgun extrem gewonnen hat.
Ja,
weil es ist nicht mehr einfach nur, ja, okay, wir haben jetzt hier irgendein Match, was wir halt zeigen, damit die Leute WXW Now oder IWTV abschließen oder früher noch halt doch Thriller. Wobei, ist die WXW noch auf Thriller?
Nö, die bezahlen ja nicht.
Ja, nee. Deswegen. Ich war mir nicht sicher, ob sie trotzdem noch quasi übertragen oder nicht. Du hast es nicht mehr, dass es einfach da ist, ja, ey, hier, schließ mal ab, sondern die Matches haben halt einen Wert, weil es halt für eine TV-Show ist im Grunde genommen.
Genau.
Das ist deine Weekly, sozusagen. Das ist einfach so eine Anmerkung, die mir neulich, neulich gekommen bin, die ich einfach positiv zu erwähnen finde, dass diese Pre-Show dadurch gewinnt.
Ja, das würde ich so auch bestätigen, weil manchmal waren da ja schon sehr random Dinge halt dabei oder sowas vorher halt in den Pre-Shows oder sowas halt. Ja. Das stimmt schon. So hat es auch mehr Gewicht. Also so ist dann auch mal cooler, wenn dann, ich sag mal, ein wichtigeres Match halt dabei ist, weil dann hast du halt was für die Leute, die halt Shotgun gucken. Und jetzt, dass du bist als Shotgun-Gucker, sag ich auch mal, mit einem guten Match belohnt, sagen wir es mal so.
Genau.
Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das improvisiert war, weil man wieder ein bisschen zu spät aufgemacht hat, also eigentlich alles wie immer. aber es gab diesmal keine Pause mehr zwischen dem Pre-Show-Match und der Main-Show. Es ging direkt weiter.
Das stimmt, aber ich glaube, ich würde das tatsächlich darauf schieben, dass einfach die Show, man hat ja uns ja auch noch ein bisschen im Regen stehen lassen. Und hat man später aufgemacht und dann hatte man ein bisschen Zeit halt verloren.
Genau, weil es gab diesmal nicht dieses typische, Dan sagt, ey, nochmal 5 Minuten und beginnt's. Nee, Dan hat quasi direkt an Tommy übergeben, dann ging's los.
Korrekt. Und dann ging's ja auch bei uns los, nämlich mit der Main-Show. Und dann kam, da finde ich das irgendwie noch komischer dann halt. Okay, du hast das Shotgun-Title-Match nicht in der Pre-Show, aber hast es dann direkt als erstes Match in der Show halt so, ne? Also dann so... dann hättest du auch irgendwie in die Pre-Show packen können. Naja, ist ja jetzt halt, wie es ist. Ist ja jetzt auch okay dann halt. Auf jeden Fall, 4-Way-Match. Axel Tischer hat verteidigt gegen Dennis Cash Dulnick schon wieder. Dieter Schwarz und den New Japan Exkursionsmenschen Katsuya Murashima. Gut, Marcel, du hast ja über das eine Match konntest du nicht reden. Dann sag uns doch mal, wie du das Shotgun-Titel-Match fandest.
Ja, das war ein kurzweiliger, fast ein bisschen Highlight-armer 4-Way. Ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass sie so eine große Dramatik aufhaben, weil so, ey, hier wechselt eventuell gleich der Titel. So dieses Gefühl kam nie wirklich auf bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei euch war.
Stimme ich dir zu.
So, aber du hattest so ein, zwei unterhaltsame Momente, so zum Beispiel, ich erinnere da, wie Tischer den Eye-Poke von Dulnick abwehrt und daraufhin die Finger so snappen lässt, das war ein ganz cooler Moment. Aber ansonsten war da jetzt nicht so viel dabei für mich.
Ja, Sebastian, stimmst du diesem zu oder bist du anderer Meinung?
Das Match war in meinen Augen besser, als es gewesen wäre, wenn Dieter Schwarz und Katsuya Murashima nicht dabei gewesen wären. Ja. Ich muss nämlich ehrlich sagen, ich kann diese Axel Tischer Dennis Dunning Sache nicht mehr sehen. Und ich hoffe auch wirklich, wir haben ja jetzt nochmal die Ankündigung für das Match. Das wirkt ja auch alles ein bisschen größer. Ich hoffe, dass es das dann war. Weil, ja, ich finde, es wiederholt sich sehr. Das ist generell das Problem, was ich so bei Dennis als Heel habe. Das ist alles sehr repetitiv. Das Match selber war anständig. War auch von der Länge her passend, wie ich finde. Insofern, ich werde da so Catchwatch nach 6,6, finde ich vielleicht ein bisschen hoch. Ich wäre so bei 6 Punkten. Und Axel hat gewonnen. Ja, und damit sind wir dann gestartet. Dieter Schwarz und Katsuya Murashima wieder eine ganz gute Figur gemacht, insofern. Aber Marcel hat absolut recht, ich habe auch nie gedacht, dass sie der Titel wechselt. Und Highlight Arm ist gar nicht so ein schlechter Begriff, weil es war absolut nicht schlecht, es war handwerklich absolut anständig, aber es war jetzt halt nicht, wo wir uns noch groß drüber unterhalten werden.
Ja, da würde ich mich tatsächlich dann halt anschließen. So ein bisschen war die Story dann eher so, alle jetzt auf Dennis Dulnik einmal drauf, so ein bisschen, ne? Dass er halt so, er war ja auch der einzige Heel dann klar im Match halt so, ja, okay, Dieter Schwarz ja, irgendwie auch, aber eigentlich ja auch nicht mehr.
Dieter ist mehr so ja. Tweener, würde ich sagen.
Ja, eigentlich schon, weil er ist ja auch eigentlich over halt, ne? Dann relativ unspektakulär, wie ihr habt Highlight einem schon gesagt, das passt, glaube ich, ganz gut. Axel Tischer verteidigt dann halt auch relativ unspektakulär. Und dann gibt es jetzt das Rematch in Frankfurt. Warte, das ist keine Seile, kein Countout. Nee, keine Seile, kein Zeitlimit. Zwei Referees.
Ja.
Das halt, also. Schreit nach Bullshit.
Ja, ja, das wird so ein richtiges Fuckfest. Ich glaube, da wird es auch nur zwei Varianten von geben. Entweder es wird richtig geil und wir sitzen hier danach und denken uns, boah, was war das für ein geiles Match?
Glaube ich nicht.
Oder wir sitzen im Nachgang da und denken uns, was war das für eine Scheiße?
Das glaube ich eher.
Ich glaube, da wird es so diese zwei Seiten von geben.
Das sind diese zwei Seiten nämlich von WXW. Nämlich halt, wir machen mal was Vernünftiges, Normales oder wir machen jetzt irgendwie, ich sage euch was. Ich call das jetzt hier. Da ist ein zweiter Referee. Es gibt irgendeinen Pin und es gibt einen Doppelpin oder sowas. Jeder Referee zählt einen Pin, Doppeldraw und dann gibt's noch ein Match zwischen denen.
Ja, oder irgendwie beides. Oder sowas wie der eine ist in den Seilen, dann sieht der eine das nicht und dann ist der andere
Es gibt ja keine Seile. Die werden ja abgenommen.
Ja, stimmt. Na, dann muss das so sein, wie du das sagst.
Irgendwas mit so einem komischen Doppelpin da oder sowas halt und dann ist. Ja, irgendwie sowas. Also, wir sind da. Genau, wir sind da noch nicht durch, Leute. Ich sag's euch nur.
Man muss sagen, leider, also Marcel hat schon absolut recht, aber meistens ist es dann eher die schlechte Seite, auf der es landet. Mir fällt eigentlich nur eine Sache ein, wo sowas mal wirklich gut funktioniert hat, und das war das Karat-Main-Event von Tag 2 zwischen Haras und Bobby Ganz. Das war echt gut, fand ich. Das war so ein Car-Crash, der funktioniert hat. Aber das ist das einzige Beispiel, was mir gerade so ad hoc einfällt.
Tja. Dann, was aber dann kein Bullshit war dafür, war das Match, was danach gekommen ist.
Das ist richtig.
Das war meiner Meinung nach nämlich richtig gut. Zwischen Oshii und Kanji. Die haben sich echt gut gegeben, finde ich. So auch sehr mattenlästig ist das dann gewesen. Mit viel so gegrappelt, Submissions und sowas halt. Mit 10 Minuten auch eine gute Länge für so ein, ich sag mal, für so ein Match jetzt ohne krassen Aufbau oder sowas, was halt dann mit auf die Karte gepackt worden ist. Aber wir hatten immerhin zwei Women's Matches, was ja auch schon eine sehr coole Sache ist. Und ich fand das sehr gut und ich würde sogar sagen, das beste Match von der ersten Hälfte und
ja,
ich würde sogar sagen, das drittbeste Match insgesamt.
Gehe ich auch mit.
Also mir hat das auf jeden Fall sehr gut gefallen. Auch cool, dass Kanji wieder da ist, die dann auch gewinnen durfte sogar. Das hat mich sehr gefreut und overall hat ein gutes Ding. Was sagst du denn, Sebastian? Du hast das schon angedeutet, dass du es ähnlich siehst.
Ich sehe es ähnlich. Also für mich auch drittbeste Match insgesamt. Für mich auch relativ deutlich das beste Match der ersten Hälfte.
Ja.
Man muss halt wirklich sagen, das Match hättest du eigentlich so auch bei Ambition zeigen können.
Das stimmt.
Also das hat mir gefallen, weil das sieht man leider gar nicht so oft bei zwei Frauen, dass dann eher so mattenbasierteres technisches Wrestling gezeigt wird, obwohl es ja inzwischen wirklich auch einige gibt, die es gut können. Und ja, du hast schon gesagt, zwei Frauen-Matches finde ich auch positiv, vor allen Dingen auch mit guten Namen. Kanji haben wir hier ja schon oft gelobt, absolut zu Recht. Und insofern, das hat absolut, also das hat mal mindestens gehalten, was ich mir davon versprochen habe. Vielleicht war es sogar ein bisschen besser. Insofern, ja, kann ich da nichts Negatives sagen. 6,77 bei Cage Match wäre auch so bei 7 Punkten eher. Und ja, das hat mir gefallen.
Ja, Marcel, was sagst du denn dazu?
Ich fand das am Match auch sehr, sehr stark. So, ich fand, es war ein schöner Mix. Ne? Weil die hatten, zum einen hatten die beiden eine passende Härte dafür, dass es halt natürlich nur ein random Match war. Und halt auch einen schönen Mix aus so Submissions, aus Striking und immer noch wieder so ein paar technische Ansätze. Hat mich halt sehr, sehr gut unterhalten tatsächlich. So, wenn ich hier sehe, was es bei Cage mit Leute gibt, die da 4 Punkte geben, verstehe ich persönlich nicht, aber das ist halt.
Verstehe ich auch nicht.
Aber so ist das halt. Ja, ich bin, für mich ist das ein klares 7-Punkte-Match und.
Ja, sehe ich auch so.
Ja, würde ich auch absolut zustimmen. Dann geht es auch direkt weiter. WXW World Tag Team Title Triple Threat Match oder Freeway Dance, wie es dann eigentlich eher heißt. Elimination Rules. Die Champions Planet Gugiere, also Mark Empire und Robert Dreiserka, natürlich mit Robin Christopher Vorhaut, der Staubsaugermann. Sie trafen auf das. Genau. sie trafen auf das CSI, also Luca Di Leo und Nordino und die Greedy Souls, Brandon White und Danny Jones. Fang gerne mal einer von euch an, Marcel, fang gerne an, erzähl doch uns mal, wie du dieses Match fandest.
Also den Anfang fand ich tatsächlich schon sehr, sehr lustig. Das war, glaube ich, sogar fast die komplette erste Hälfte, wo sich so die Greedy Souls und Planet Gorgonzola so sich abwechseln, um CSI zu verprügeln.
Ja.
Und die lassen sich dann auch nicht kleinkriegen, schaffen es dann sogar irgendwann, sich auszuwechseln, sodass dann halt Gojira und die Greedy Souls gegeneinander kämpfen müssen. So haben sogar, wenn ich mich recht entsinne, auch die Greedy Souls sogar eliminiert.
Ja.
Ja.
Ich fand es allerdings ein bisschen schade, dass dann quasi fast direkt schon Schluss war.
Ja, das war ein bisschen blöd. Also vor allem, du hast ja gemerkt, der Pop, als sie die Greedy Souls eliminiert haben, der war ja schon echt groß. Ne? Also da ist die Crowd ja schon echt steil gegangen. Vielleicht das erste Mal sogar richtig an dem Abend. Und
da müssen wir ja nicht nochmal drüber reden, ja.
Ja, und die sind ja schon sehr steil gegangen halt, ne? Ja, und dann war halt quasi so, dann war halt, der zweite Teil war dann quasi ein Squash, dann haben halt Gujira die halt im Prinzip weggesmashed halt, ne? Das war ein bisschen schade dann.
Wir hatten ja vorher so die Diskussion schon, ich weiß nicht, ob wir das ja auch im Podcast diskutiert haben, so dass wir uns ja alle eigentlich so ein bisschen gewünscht hätten, dass CSI einfach mal den Titel holt. Und dann, das muss ja gar keine lange Regentschaft werden, weißt du, die sollen irgendwie, keine Ahnung, das Ding für bis, von mir aus, bis zum Shortcut einfach halten für 2 Monate, das Ding 15 Mal verteidigen in der Zeit und sich irgendwie die ganze Zeit rauswuseln, dann ist die Nummer auserzählt und wir hatten alle eine gute Zeit mit den Jungs. Schade, dass sie es nicht gemacht haben, finde ich.
Ja, hätte ich irgendwie auch lustig gefunden. So allein für den Moment halt so ein bisschen halt. Ne? Wrestling besteht auch aus Momenten halt und manchmal muss man solche Momente auch vielleicht kreieren oder sowas halt. Ne? Hätte ich das irgendwie auch cool gefunden und sowas halt. Also die Reaktionen haben ja auch für sie gesprochen. Die sind halt over. Die haben immer sehr unterhaltsame Segmente, auch bei Shotgun und sowas halt. Ne? Also warum nicht? Aber wie fandst du es denn, Sebastian?
Also muss ich sagen, ich finde CSI funktionieren jetzt eher so auf der Face-Seite auch deutlich besser als am Anfang als Heels.
Die waren ja jetzt auch, mach du erstmal fertig danach.
Ja, kein Problem. Kein Ding. Du hast schon richtig gesagt, Wu, das war auf jeden Fall der größte Pop der ersten Hälfte. Man muss generell sagen, es ist ein bisschen schwierig für mich zu deuten, weil du hattest Phasen in der ersten Hälfte, wo das Publikum sehr ruhig war. Dann hattest du hier, wo die total abgegangen sind, dann hattest du die zweite Hälfte, wo sie richtig abgegangen sind und man fast das Gefühl hatte, man hat sich das so ein bisschen aufgespart. Und hier war definitiv die Meisterreaktion. Ich fand's auch best, also, das heißt, es war ungefähr das, was man erwarten konnte. Das war nicht schlecht, das war, ja, vielleicht sogar das schwächste Match der Show. Allerdings, da wir eine relativ konstante Show hatten, heißt das jetzt nicht so super viel, aber es war immer noch absolut solide bis vielleicht sogar anständig. Und man hätte vielleicht ein bisschen länger das noch machen können mit CSI. Also vielleicht die erste Phase ein bisschen kürzer und dann diese CSI-Gewinn vielleicht doch Phase ein bisschen länger. So wurden sie relativ schnell abgefrühstückt, aber dass sie überhaupt die Greedy Souls schon mal rausgeworfen haben, fand ich gut. Und ja, das war schon ganz unterhaltsam in der Halle.
Ja, fand ich auch. Wäre natürlich mit einem anderen Ergebnis sicherlich cooler gewesen. Aber auch ein cooler Moment, wie gesagt, als sie die Greedy Souls rausgeworfen haben. Was ist natürlich auch die logische Konsequenz? Richtig, die Greedy Souls sind jetzt im Tag Team Tournament im September.
So qualifiziert man sich dafür.
So qualifiziert man sich dafür. Gut, ich meine, es musste ja so, also die mussten ja dann, das hat die Story hängen, es musste ja die Greedy Souls eliminiert werden, weil Planet Gujira konnte ja nicht eliminiert werden, weil die Titel ja verteidigen. Und das CSI kann sich ja schlecht selber eliminieren.
muss auch sagen.
Ganz ehrlich, die beiden hätten das hingekriegt.
Also theoretisch geht theoretisch geht es. Es gab in den 90ern gab es mal Nicht-Elimination Triple Threat Matches. Da haben sich quasi, da sind die beiden von einem Team sind gleichzeitig eingewechselt worden von zweien, die halt außerhalb sind. Und dann hat der eine den anderen gepinnt und so haben sie gewonnen. Nur das funktioniert natürlich bei Elimination Matches nicht, weil dann eliminierst du dich ja selber. Aber ja, in One-Fall Matches funktioniert das natürlich.
Ja. Ja, das ist ein Punkt. Ja, ich wollte aber vor allen Dingen hier nochmal kurz was Positives sagen mit CSI. Ich kann mich noch erinnern von nicht allzu langer Zeit, dass wir gesagt haben, es gibt überhaupt keine Tag-Teams bei der WXW. Ich finde, das haben sie jetzt wieder ein bisschen besser hinbekommen. Unter anderem mit CSI. Wir haben ja jetzt auch bald dieses Match, wo mehrere Tag-Teams drin sind. Gerade auch aus der Academy zieht man da jetzt ein paar hoch. Und da ist CSI eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man da jetzt mit Nachwuchsleuten ein bisschen wieder was aufgebaut hat.
Ja, hast du jetzt auch hier...
Zumindest sowas wieder wie eine Division hat.
Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir wieder. Du hast ja jetzt auch Quick und Dirty, die jetzt bei den meisten Tourshops eigentlich dabei sind und sowas halt. Das ist schon ganz cool dann.
Ja.
Gerade Quick and Dirty, Roadkill, die sind jetzt da beide so ein bisschen mehr am Start.
Ja, ja, das ist schon eine coole Sache.
Dann haben wir noch, wie heißen sie nochmal? Sword Patrol, M4 und Tim Kozlowski.
Stimmt, der ist ja auch wieder da. Der war ja länger verletzt, glaube ich, Tim Kozlowski.
Genau,
der
ist jetzt auch wieder aus der Verletzung zurück.
Ja, also das auf jeden Fall. Also das war schon mal schlimm auf jeden Fall. Das ist jetzt so wieder so langsam so ein bisschen im Kommen auf jeden Fall. Was ja auch eine gute Sache ist, also auf jeden Fall.
Ten out of ten natürlich.
Genau. Da gibt's ja jetzt dieses Weapons-Match da irgendwie bei Broken Rules oder sowas da halt, wo die Gewinner dann am gleichen Tag dann noch den Titelmatch kriegen. Hat hier Vorwerk wieder gesneakt. Ja. Apropos gesneakt. Das war ja dann auch relevant für das Match da danach, weil man hat vorher dann im Laufe der Show...
Ganz kurz nochmal, weil ich eben gerade gesagt habe, CSI war ja jetzt auch das erste Mal bei RevPro und da hatten sie diesen Comedy-Ansatz nicht dabei und das war ganz, ganz weird. Wenn du die so als
das,
Comedy...
Das glaube ich.
Das ist noch weirder, als wenn du, keine Ahnung, so du guckst RevPro die ganze Zeit und da war die Jay Joshua eine lange Zeit hier und dann siehst du ihn donnerstags, weil ich glaube, es war damals Pro Wrestling Ceasefire und da ist er einfach das Face. So, das ist schon weird. Aber so, wenn du eigentlich einen Comedy-Charakter hast, der dann keine Comedy macht oder nur minimale Anleihen, das ist komplett absurd.
Ja, vor allem...
Das Lustige ist, die waren ja auch, entweder kurz davor oder kurz danach waren sie ja auch bei Bodyslam in Dänemark und da war die wieder Full-On-Comedy.
Ja.
Und liegt wahrscheinlich also halt auch ein bisschen an der Liga, ne? Und wenn RevPro sagt so, nee, ihr macht halt hier ganz normal den Heal, dann müssen sie halt ganz normal den Heal machen oder halt sagen, nö, dann sind wir raus.
Ja, das Lustige ist halt nur, also...
Man muss auch sagen, es passt halt bei Bodyslam auch besser rein als bei RevPro, glaube ich, dieses Comedy-Ding.
Ja.
Ja gut, also, aber ich sag mal so, also, wenn du die siehst, du bookst die ja, weil du die siehst in dem Stick, den sie da machen und die dann nicht zu booken wegen dem Stick, den sie machen, ist dann halt schon irgendwie lustig. Also ja. es sieht ja keiner die Wrestler und denkt jetzt, oh, das sind so krasse Wrestler, die muss ich für meine Show booken, auch wenn die nicht schlecht sind. Aber ja, es ist ja eher das andere drumherum, weswegen die Leute die gut finden.
Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Entscheidung, wobei ich finde gerade, bei Luca Di Leone sieht man das immer zwischendrin mal, dass der mehr als nur Comedy-Wrestler sein kann, weil der hat schon ganz gute
Fundamentals, würde man im Englischen sagen. Ja, auch beim Karat-Wochenende hat er ja auch ein gutes Match dabei im Büschen und sowas halt. Also das,
genau.
Wenn sie können, dann geht das ja auch alles so halt. Aber die haben halt ihren Stick jetzt auch gefunden und sowas halt, das passt dann schon ganz gut.
Absolut.
Okay, machen wir hier weiter mit der nächsten Match. Also, da hat man ja vorher im Laufe der Show hat man noch gesehen, dass Jane Hero ja Danny Luna attackiert hat. Backstage.
Ja.
Ja, und dann kam sie halt wieder raus, Jane Hero, und hat hier wieder ihren üblichen Pöbel gemacht mit hier, ich bin der Women's Champion, Alexander Bellamy hat sie dann als Women's Champion angekündigt, weil Tommy Gießen das ja nicht macht, weil der Titel immer noch nicht offiziell wieder da ist.
Das ist aber auch so ein typisches WXW-Ding, das wird noch 3 Jahre dauern, bis er dann wieder da ist und dann wird er wieder abgeschafft.
Also ich gehe mal davon.
Ich weiß noch, bei der Karat-Review habe ich gesagt, vor 5 Quartal wird das nichts. Und dann habt ihr gesagt, ja, hoffentlich nicht. Vielleicht ist das ja schon im. Ich kenne halt die WXW, ich will es ja auch nicht.
Also das wird auch vor 5 Quartal nichts. Da bin ich auch fest von überzeugt, dass sie halt dann sagen, die Siegerin von 5 Quartal kriegt den Titel. Aber das ist halt Quatsch, das hast du halt dann, du hast es dann beim Karat angekündigt, zwischen Karat und dem Catch Grand Prix Wochenende sind 6 Monate, das kannst du halt nicht machen, ne, also da hättest du schon vorher irgendwie sagen können, ja, da gibt's irgendwie, weil die Fehde geht ja jetzt auch schon länger und sowas zwischen den beiden, da hätten wir sagen können, ja, da gibt's jetzt hier irgendwie das Entscheidungsmatch, aber, weißt du, was man lieber macht, anstatt man sagt, man macht ein Titelmatch? Ah, Tommy Gießen hat da Nachricht gekriegt vom Matchmaker in seinem Ohr, dieses Match ist ein Dog-Collar-Match, okay, bisschen sehr random. Ja, weiß ich nicht. Also gegen die Stipulation selber habe ich ja halt nichts mal was, aber das war so richtig out of the left field. Und das ist halt auch eine Stipulation, das kannst du nicht unangekündigt einfach so in der Halle dann announcen. Das funktioniert halt nicht, ne? Und das hat auch hier meiner Meinung nach nicht funktioniert. Also, nee, keine Ahnung halt. Also erstmal natürlich, wir hatten hier als Live-Zuschauer natürlich auch das Problem, dass du halt die Hälfte des Matches natürlich nichts gesehen hast, weil die sich dann auf der anderen Seite gebrawlt haben.
Wie immer.
Aber auch so war da für mich halt irgendwie keine Intensität oder sowas krass. Also intensiv war es ja irgendwie schon, es ist ja auch geblutet worden und sowas, aber es war jetzt für mich an keinem Punkt bei diesem Match, wo ich gesagt habe, okay, es hätte jetzt diese Dog-Color-Stipulation unbedingt gebraucht. Also es hat für mich das Match jetzt nicht besser gemacht, sondern im Gegenteil sogar wahrscheinlich eher schlechter gemacht. Was halt irgendwie schade ist. Und dann, again, anstatt man sagt, es geht jetzt hier um den Titel, der Titel wird mit sowas eingeführt, macht man einfach random so ein Dog-Color-Match darum. Das hat man wahrscheinlich irgendwo beim Aufräumen in der Academy noch gefunden und gedacht, oh, das können wir ja mal wieder benutzen. Oder vor 2 Jahren war Matt Dog Connolly für ein Match hier, der hat das, glaube ich, hier vergessen. Sollen wir das dem zurückschicken? Nee, wir benutzen das jetzt für ein Match. Wo können wir das denn benutzen? Dani Luna gegen Janeiro. Ah, Dani Luna, die hatte bei TNA schon mal ein Dog-Color-Match. Oder ein oder zwei. Ah, lass machen. Ja, aber das, also ich weiß nicht, wenn du das vorher so angekündigt hättest und das vielleicht ein bisschen anders geworkt hättest, hätte das sogar funktioniert, aber so meiner Meinung nach halt leider nicht. Bitte.
Ja, also ich kann gerne anschließen. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Match, das ist on demand besser rübergekommen als in der Halle. Ich kam nämlich zurück und habe gesehen, boah, das Match hat so 7er Bewertung und so. Und dann habe ich mir nochmal angeguckt, aber ich muss sagen, ja, also an sich wird das Match auch gar nicht schlecht. So bei 6 Punkten kann man da, glaube ich, schon sein. Aber es hatte halt wirklich Probleme. Das erste Problem ist, wie du gesagt hast, an sich, so wie auch die Story bislang erzählt wird, kann man das mit dem Dog-Color-Match sogar machen in der Fehde. Aber dann muss ich es vorher anders aufbauen und muss es den Leuten sagen. Weil Dog-Color ist was, da müssen die Leute sich irgendwie drauf vorbereiten. Weil du hast gemerkt, es war nicht mal so, dass man gesagt hat, oh, die Leute finden das alles total scheiße. Die Leute waren eher verwirrt. Ich habe dann auch ein paar Mal versucht, so klatschen und so zu starten und es ist gar nichts mitgekommen. Und das war auch so, wo irgendwie gar keine Stimmung mehr in der Halle ist, nachdem ja vorher noch bei CSI wirklich gute Pops waren. Ja, da war und tot. Das ist dann wirklich schade, weil das sind ja keine schlechten Wrestlerinnen. Auch das, was sie gezeigt haben, war nicht schlecht. Das war ein anständiges Match. Aber ja, das ist dann echt ein bisschen unglücklich. Und es ist auch unglücklich, da müssen wir auch mal drüber reden, dass das dann der Main Event von der Pause ist.
Ja. Die Pause hast du danach auch gebraucht.
Ja, aber das ist, also auf der einen Seite sage ich ja, okay, dass man vielleicht sagt, nach dem Dog-Color-Match, aber das Match hat halt an sich eigentlich nicht die Bewandtnis gehabt, vor allen Dingen vorher, zu sagen, bei einer Card, wo du mal mindestens 2 wirkliche Top-Matches mit großen Namen drin hast und noch ein Titel-Match, mache ich das da als Main-Event vor der Pause, da hätte ich ganz andere Matches gesehen. Über die wir gleich noch reden werden. Deswegen, ja, an sich handwerklich glaube ich absolut kein schlechtes Match, was da aber echt, ja, das ist fast so einer der größten Kritikpunkte, dass da teilweise ein bisschen von der Positionierung her anders hätte laufen können. Wir haben ja über den Opener schon geredet und das ist hier ähnlich in meinen Augen.
Tatsächlich, ja. Ich stimme euch da nicht zu, bei mir hat das Match echt gut gefallen.
Das kann ich mir vorstellen.
Also auch,
ich glaube tatsächlich,
weil
dass halt, das on demand besser rübergekommen ist.
Ja, weil die hatten tatsächlich, vielleicht lag es bei euch auch an der Position, wo ihr gesessen habt, ne?
Ja, das
weil
kann
die
auch
sein. Echt einen schönen kreativen Einsatz der Kette. Da waren so ein paar Sachen dabei, wo ich sagte, ey, da hat sich nicht einfach nur, ja, okay, ja, wir machen jetzt die Kette und dann ziehen wir uns dreimal dran rum oder schlagen damit zu, sondern da war noch, da haben sich die beiden auf jeden Fall Gedanken vorher gemacht. Und deswegen hat mir das Match tatsächlich richtig gut gefallen. Also ich gehört tatsächlich auch zu den Leuten, die eine 7er-Wertung gegeben haben.
Ja, also ich habe dann 6 Punkte gegeben, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, die 6 Punkte habe ich auch nur gegeben, weil ich es mir dann nochmal angeguckt habe. Weil als ich aus der Halle raus war, hätte ich dem Match echt irgendwie 4 Punkte oder so gegeben. Und da habe ich mir nochmal angeguckt, weil ich ja auch die Wertung gesehen habe und habe gesagt, okay, ich kann die Wertung jetzt zumindest verstehen. Also da kann man 6 oder 7 Punkte irgendwas so in dem Bereich geben. Das ist schon okay. Aber in der Halle ist es halt leider nicht so rübergekommen, obwohl es an sich handwerklich, wie du schon richtig sagst, absolut nicht schlecht war.
Ja, dann war Pause.
Genau.
Dann war Pause. Die hat da zumindest wir Live-Match auch. Also, Stimmung war auch so ein bisschen so. Ja, okay, also ist dann in der zweiten Hälfte deutlich besser geworden. Logischerweise, weil dann noch klar war, was uns noch bevorsteht. Aber so erste Hälfte war schon teilweise so ein bisschen so. Ne?
Ja.
Also, zumindest live bei uns war es dann so. Ja, dann ging halt, war halt Pause vorbei. Da ging es quasi mit dem ersten großen Match, was sie vorher angekündigt haben, quasi einem der Draw-Matches, wenn du so willst, von der ersten Hälfte, nämlich dem wichtigsten Match, worauf sich alle gefreut haben, nämlich Ilja Bloom gegen Lawrence Roman. Spaß. Es gab natürlich Peter Tichani gegen Eddie Kingston. Genau, Eddie Kingston das erste Mal seit, ich glaube, 6 Jahren, ne? War er da 2020 oder war es 22? Ich glaube, 20, ne? 20 müsste es gewesen sein, vor Corona, ne?
2020 war das letzte Mal, wo er da war. Also bei dem Karat, wo dann 2 Tage später Corona anfing.
Genau, wo dann 2 Tage später. Gegen wen hat er denn gewrestelt sein letztes Match bei WXW, Sebastian? Weißt du das? Oder Marcel darf es natürlich auch beantworten, wenn er es weiß.
Nee. Also ich habe es, glaube ich, sogar nachgeguckt gehabt, weil ich wissen wollte, wann er zuletzt da war. Aber ich habe es tatsächlich mir nicht gemerkt.
Es war im Karat-Halbfinale gegen Cara Noir.
Und die erste Runde hat er gegen Daniel Maccabi gewonnen, das weiß ich.
Genau, in der ersten Runde hat er gegen Daniel Maccabi gewonnen, in der zweiten Runde hat er gegen die Rotation gewonnen.
Richtig, und der dann, gegen Puma King gewonnen hatte.
Genau, und dann halt gegen Cara Noir, der dann ja später das Turnier auch gewonnen hat.
Genau.
Genau, also gab es hier das erste Mal seit 6 Jahren Eddie Kingston. Er traf auf Peter Tichani. Marcel, fang doch gerne mal an. Wie fandst du denn das Match?
Eigentlich waren das Strikes und Chops. Noch mehr Strikes und Chops, dann noch mehr Strikes und Chops und zwischendurch hat man auch noch mal so zwei, drei Moves mit reingebaut. Ich fand tatsächlich, es war eine schöne Darstellung von Kampfgeist. Also, ne, so dieses, auch was ist ja dieses so, dieser japanische Stil, den Eddie auch immer so ein bisschen mit hat. Ne, so diese Art und Weise. Also es hat mich hat's gut unterhalten. Auch wenn ich sagen muss, von seiner Europa-Tour bei Eddie Kingston, das Match gegen One Cold Man, das bei RevPro, war noch ein Stück besser. Aber das war auch ein sehr, sehr starkes Match hier. Also wenn ihr RevPro habt, dann guckt euch das Match auf jeden Fall an gegen den einen, den man Manders nannte. Das war richtig, richtig gut.
Ach, das ist natürlich auch stilistisch nochmal deutlich passender, dass das dann halt besser war, das glaube ich. Ne?
Aber Tirani hat halt hier wieder bewiesen, warum er momentan wahrscheinlich einer der besten Wrestler in Europa ist. Und warum der auch wahrscheinlich es nicht mehr lange dauert, bis die WWE ihn unter Vertrag nimmt. Also,
wenn er das möchte, ja.
Ja, ne, das ist ja sowieso, aber...
Ja, ich würde mich da tatsächlich anschließen. Das war eine schöne, wie man so schön sagt, so eine hard-hitting Affair. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Für mich war es sogar tatsächlich das Match of the Night.
Kann man auch absolut so sehen.
Ich fand das schon echt gut. Jetzt kannst du natürlich argumentieren, irgendwie, ja, Tirani hätte ja auch gewinnen können, weil Eddie Kingston hat ja jetzt nicht so die große Relevanz im AEW-Programm. Fand ich jetzt aber an der Stelle auch nicht schlimm. Es ist ja auch so ein bisschen die Story von Peter Tichani, ne? Dass er so die ganz großen Namen jetzt halt im Moment kriegt, aber dann halt leider dann doch immer verliert, war ja gegen Yuta Tsuji dann halt auch so.
Das war richtiger Banger.
Ja, auf jeden Fall. Nee, aber das ist ja so ein bisschen sein Gimmick halt. Ne? Er kriegt die ganzen großen Namen jetzt hier halt, ne? Und muss dann aber leider immer doch den Kürzeren ziehen, was vielleicht auch nicht unbedingt was an den Qualitäten, sondern an dem Vertragsstatus seiner Gegner liegt, aber ist ja auch okay. Ja, fand auch noch so eine schöne kleine Promo halt von Eddie Kingston halt so, ne? Das war zwar im Prinzip dieses, ne, so Cheap Pops, so Standard Babyface halt, ne? Es ist cool hier und sowas halt, aber wenn das so ein Eddie Kingston sagt, dann glaube ich ihm das halt auch irgendwie, dass er das ernst meint. Und vielleicht ist das auch der Trick dabei, dass man die Leute einfach glauben lässt, dass man es ernst. Oh Gott, ich habe Wrestling gerade aufgelegt. Ich bin hier wie der Magier mit der Maske. Ich expose Wrestling. Ja, nee, aber. Aber sonst, nee, war es echt ein cooles Match. So auch Tichani konnte beim Striking so ein bisschen mithalten. Das hat mir schon echt sehr, sehr gut gefallen. Sebastian, was sagst du denn?
Ja, also ich finde auch, das kann man als Match of the Night nehmen, weil das mit einem anderen Match, worüber wir gleich noch reden, auch zu den herausstechenden Matches der Show gehörte. Ich muss sagen, ich hatte da vorher gar nicht so große Erwartungen dran. Also jetzt nicht im Sinne von, dass ich gesagt habe, das wird scheiße, aber ich muss zum Beispiel sagen, bei dem Match danach hatte ich vielleicht ein bisschen, beziehungsweise bei beiden hatte ich so ein bisschen eine Erwartung, wo ich gesagt habe, ja, ich freue mich schon drauf, aber ich weiß auch nicht, wie gut es wird. Und das Match hat auf jeden Fall abgeliefert, weil Eddie Kingston, dürfen wir nicht vergessen, ist ja auch jemand, der gerade in den letzten Jahren immer wieder körperliche Probleme hatte, der ja auch einfach schon sehr lange wrestelt, ne? Der auch wirklich hart gewrestelt hat und wo man auch sieht, dass der Körper da einen gewissen Tribut gezollt hat. Aber man hatte wirklich das Gefühl, dass er Bock hatte auf das Match. Das hat man ihm
auf jeden Fall. Ja.
Auch nachher durch die Promo, man hat ja auch schon gehört, dass er seit 2020 immer wieder versucht hat, auch zu WXW zu kommen. Das glaube ich ihm auch. Ich glaube nicht, dass das einfach so gesagt wurde. Und das hat man auch in dem Match gesehen, weil wie Marcel das schon gesagt hat, natürlich haben wir hier vor allen Dingen Chops und sowas gesehen, aber das halt mit einer guten Intensität, mit einem guten Kampfgeist. Und Eddie ist ja so ein bisschen so eine Mischung aus, ja, ich würde fast sagen, All Japan der 90er und Straßenkämpfer in New York so ein bisschen, ne? Das ist so...
Bei beiden ist er wahrscheinlich einer der Besten.
Das ist so New York Street Fighter meets King's Road Style. Und bei beiden ist er wahrscheinlich einer der Besten, hast du absolut recht. Und Peter Tihani, ja, Überraschung, seitdem die ganze Vorwerk-Sache weg ist, gefallen mir wieder die Matches von ihm. Ob da wohl eine Kausalität besteht? nee, aber man hat ja auch wieder gesehen, wie gut er ist, weil er auch, das muss man auch sagen, er hat, das klingt komisch bei jemandem wie Eddie Kingston, aber er hat Eddie Kingston gut aussehen lassen. Er hat halt wirklich gut gesellt. Die Sachen, die er gemacht hat, haben halt durch das Sending von Tihani auch nochmal wahnsinnig, ja, im Englischen würde man sagen, impactvoll gewirkt, ja. Und insofern, das war, und auch hier möchte ich mal, ich bin ja bekannt dafür, dass ich mich oft darüber beschwere, dass Matches zu lang sind, aber hier muss ich mal sagen, das hat die perfekte Länge, also 12 Minuten war genau das, was das hätte sein müssen.
Du hättest auch nicht, man muss auch schon sagen, du hättest nicht länger machen können, weil du hast gerade gegen Ende gemerkt, Eddie Kingston, der ist schon ein bisschen am Pumpen, ne? Also dem ging schon ein bisschen die Puste aus, aber again, der wrestelt seit 25 Jahren, der ist Ende 40 halt, ne? Also das ist jetzt halt auch nichts, wo ich jetzt sage, dass das jetzt schlimm ist oder sowas halt, aber du hast ihn natürlich schon ein bisschen angemerkt.
Er hatte ja teilweise in den letzten Jahren auch gesundheitliche Probleme, ne?
War ja
auch
teilweise ewig verletzt, ne?
Länger,
ich weiß nicht, wie lange verletzt.
War lange 18 raus. Monate. Ja, ich glaube ja sogar in der Zeit, wo er verletzt war, war es doch, glaube ich, sogar so, dass er zwischenzeitlich quasi zurückgekommen ist und dann ging es wieder nicht oder so, ne?
Nee, das war schon durchgehend. Der hat sich irgendwie, ich glaube, der hat sich da drei verschiedene Bänder oder sowas da, glaube ich, gesessen irgendwie. So ACL, TCL, so alles auf einmal irgendwie sowas da. Das war schon irgendwie was Langwieriges da halt.
Aber er hat tatsächlich selbst ich hatte das jetzt, du hast recht, das war von Mai 24 bis September 25. Ja. Aber selbst in der Zeit hat er dann teilweise auch gar nicht so viele Matches gehabt, ne? Also in der Zeit, wo er dann aktiv war. Deswegen, das muss man immer, insofern war das absolut richtig, das Match so lange zu machen, wie es war, weil so hat man halt seine Stärken zeigen können und die Schwächen gut kaschiert.
Ja, okay. Definitiv. Ja, auf jeden Fall halt das, und du hast schon gesagt, man hat halt gemerkt, der hatte halt schon Bock und sowas halt, ne? Das ist halt auch, ne, dass jetzt auch jemand, der nicht mehr so viel wrestelt und sowas halt auch nicht mehr so regelmäßig, dann ist es auch manchmal mit den Singles-Matches immer nicht so eine Konstante, sage ich mal, aber hier war das dann schon ganz gut. Also sicherlich auch eins der besseren Eddie Kingston-Match seit, keine Ahnung, seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren.
Was ich ganz lustig fand, ist, dass er dann auch selber so gesagt hat, er hat dann nachher auch noch eine Rede gehalten, hat er gerade schon angedeutet, dann auch selber gesagt hat, so ja, jetzt kann ich das ja quasi mit der WXW machen, weil ich nicht so viel im TV bin. Ich glaube, das ist nicht nur, dass es natürlich so ist, dass AW die Priorität hat und wenn die sagen, komm, dann muss er es natürlich machen, weil er Arbeitgeber ist. Ich glaube auch, dass der selber weiß, dass er sich so ein bisschen pacen muss, dass er nicht alles mehr machen kann, sondern dass er sagt, okay, wenn ich das eine nicht mache, dann kann ich das andere machen, weil sonst wird das konditionell zu viel für mich.
Ja, definitiv. Er hat ja auch gesagt, er ist jetzt quasi auf seinem Endrun, der macht nur noch bis November, macht er noch Indie-Matches.
Genau.
Und dann macht er halt keine mehr, was ja auch klar ist, also gerade auch so ab so einem gewissen Alter oder sowas, ne, da muss man sich auch vielleicht ein bisschen schonen, dass du dann auch vielleicht für deinen Hauptarbeitgeber einfach fit bist, weil zum Beispiel die Verletzung, die er hatte, die hat er sich nicht bei AW geholt, ne, das war eine New Japan Show. Das muss er auch mal sagen, ne, dass man da einfach dann auch mal ein bisschen irgendwie, ne, auf seinen Körper so guckt, ein bisschen, okay, dann mache ich jetzt ein bisschen langsamer, damit ich das halt auch noch ein paar Jahre machen kann, ne.
Vor allen Dingen bei der Art und Weise, wie er die Kingston gewrestelt hat. Das war ja auch ein körperlich unglaublich aufzehrender Stil. Der hat ja auch teilweise Deathmatch Hardcore und als das Gebrolle, was er gemacht hat. Das ist ja auch nochmal was anderes, ob ich zum Beispiel, weiß jetzt nicht, warum ausgeht, der mir einfällt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach Mexiko gucke und mir so einen Skyde angucke, der halt über 60 ist und immer noch so wresteln kann wie immer, aber der halt auch einen Stil wrestelt, diesen technischen Stil, den du halt auch relativ lange gehen kannst.
Ja, natürlich.
Hat Eddie Kingston dann halt schon was anderes gewrestelt, ne? Und das halt jetzt auch schon 23 Jahre.
Ja, natürlich. Also Toriano, der kann auch wresteln, bis er 80 ist mit dem Stil, den er halt so macht, ne? Das ist dann halt weniger problematisch, ne? Oder so ein Antonio Honda oder sowas, der kann halt auch machen, bis er Urenkel hat oder sowas halt, weil der wrestelt ja nicht viel, der bumpt ja auch nicht viel und sowas halt. Das geht dann natürlich alles, ne?
Antonio Honda ist noch wichtig, dass er nicht so dement wird, dass er sich die Fuchsgeschichte noch merken kann. Das ist das einzig Wichtige.
Ja, das ist das einzig Wichtige. Der Rest ist egal, genau. Nee, ja. Und dann, ich fand's einfach schön, Eddie Kingston zu sehen. Eddie Kingston ist einer meiner Lieblingswrestler, deswegen habe ich auch über das Announcement sehr gefreut. Das war einfach cool, ihn nochmal. Wahrscheinlich vielleicht sogar ein letztes Mal so richtig live aus nächster Nähe zu sehen. Von daher war das schon cool.
der Aspekt war, glaube ich, auch entscheidend dafür, das wollte ich mir auch mal kurz anmerken. Ich glaube, wir hatten noch nie so einen Andrang für einen, wir hatten ja danach noch ein Meet and Greet, wo er dann, aber ich glaube, gerade wegen Eddie Kingston, das war ja wirklich, wir sind ja dann nach der Show noch kurz zum Merch gegangen, und dann dachte ich, ey, was ist hier? Und da sagst du, nee, das ist nicht für Merch, das ist nur die Schlange fürs Meet and Greet. Und die ging wirklich aus dem Merchandise-Bereich durch die Turbinenhalle bis in quasi in diesen Eingangsbereich, wo du dann auch die Marken und so kaufen kannst. Das war wirklich Wahnsinn. Das habe ich so lange nicht mehr gesehen. Also das hat man auch gemerkt.
Aber Eddie Kingston ist natürlich dann auch, den kennen halt viele von AEW, das ist dann halt schon ein Raw, ne? Aber dann auch noch jemand, der dann halt sagt, ja, hier, ne, ich spende das Geld für eure Academy, benutzt das mal, ein geiler Typ.
Ja.
Absoluter Ehrenmann an der Stelle.
Ja.
Gut, und dann ging es weiter mit dem vorletzten Match, was meiner Meinung nach auch hätte der Main Event sein können. Das zweite große Match mit dem zweiten großen Namen, der hier geworkt worden ist. Denn das erste Mal seit, wir haben eben schon gesagt, Eddie Kingston war 6 Jahre nicht mehr da. Er war das erste Mal seit 18 Jahren wieder da.
Wahnsinn.
Jun Akiyama, die lebende Legende Jun Akiyama, der große Onkel Jun, wie Dieter und ich ihn immer nennen. Er hat sich zusammengetan mit Ahura und sie trafen auf den Cowboy Way, also Thomas Auenland und es sind sogar 21 Jahre sind sogar, sehe ich hier gerade.
2005 war das letzte Mal.
Ja, weißt du, mit wem er da geteamt hat?
Ich sehe es gerade mit Tankwa.
Mit Tankwa gegen den High Class Catch Club, also Adam Pullock und Baron von Hagen. Ja, wild. Wild. Genau, und sie trafen dann auf den Cowboy Way, also Thomas Shire und One Con Manners. Ja, Sebastian, dann fang doch mal gerne an, wie du das Match fandest.
Ja, also erstmal, um da die Überleitung smooth zu bekommen, stimmt, das war ja die Show, wo Kenta Kobashi im Main Event gegen Ares war. Das war ja Burning Tag 2. Und man muss ja sagen, Kenta Kobashi und Misawa und generell alle Pillars of Heaven, und das ist halt das Krasse bei Jun Akiyama, das waren halt Kollegen von dem in den 90ern, ne? Also der war schon in der Hochzeit von All Japan in den 90ern, war der schon aktiv. Und nicht nur aktiv, sondern der hat gegen und mit all den Pillars of Heaven gewrestelt. Das zeigt einfach, was er für eine Legende ist. Und man muss sagen, erstmal vorweg, für mich war das Match of the Night. Ich kann mir vorstellen, wenn ich das vielleicht on tape gesehen hätte, hätte ich die Länge ein bisschen bemängelt. Das war ja über 23 Minuten. Es kam mir aber in der Halle nicht so lange vor. Und was ich vor allen Dingen super fand, ist, Jun Akiyama ist ja inzwischen bei DDT, ist ja schon 56 Jahre alt. Man hat ihn perfekt eingesetzt, weil man hat ihm mit Ahura das Workhorse der WXW gegeben. Ja, für mich auch, unabhängig davon, dass Bloom aktuell Champion ist, Ahura der wichtigste Wrestler der WXW aktuell. Und das haben wir auch hier wieder ganz klar gesehen, weil wie er sich schon bei Naito, ne, wirklich alles rausgebammt hat, hat man hier gesehen, wie er für Akiyama quasi mitgearbeitet hat. Und dadurch konnte man die besten Sachen von Akiyama zeigen. Oder man konnte man konnte die guten Seiten von Akiyama herausstellen und was er vielleicht nicht mehr so kann, kaschieren. Und was er noch kann, ist halt zuhauen. Und da hast du natürlich mit Mendes und Scheuer genau die richtigen, weil es hat sich wirklich, das war so eine fast schon Schlägerei teilweise. Und ich möchte auch noch mal kurz sagen, Mendes ist ja auch ganz großer Fan von diesem Kingsword-Stil, das heißt also für ihn war das sicherlich auch ein besonderes Match. Er sieht sich ja immer selber so ein bisschen oder ein großes Vorbild von Michael Mann, das ist ja Stan Hansen. Und ja, also ich würde auch sagen, Mendes ist tatsächlich jemand, der sich eher an sowas orientiert, als an irgendwelchen großen WWE-Leuten oder WWF-Leuten.
Ja, klar.
Er guckt eher in die Richtung. Und bei Shire ist das ja nochmal ein ganz anderer Schnack, wenn wir überlegen, Thomas Shire, das wissen ja viele gar nicht. Der hat quasi angefangen 2008 bei All Japan, zusammen mit einem gewissen Sanada. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt.
Leider ja.
Und das heißt also, Thomas Shire wurde ja trainiert von Dory Funk Jr. Dadurch kam auch dieser Kontakt. Ich glaube, als er 6 Monate gewrestelt hat, ist er dann in die All Japan Academy gegangen. Und ja, der hat ja auch dieses All Japan T-Shirt am Anfang angehabt, was er sich dann ausgezogen hat. Also für ihn war das schon was Besonderes, was Emotionales und ja, ich fand's wirklich.
Also der müsste doch auch mit Akiyama trainiert haben, oder nicht? Also da war doch Akiyama noch bei All Japan, der ist erst später zu DDT gekommen.
Auf jeden Fall. Ist ja, das ist ja so ein bisschen sinnbildlich auch für die Karriere von Thomas Shire. dass er dann einfach 2008 schon bei All Japan mit Leuten wie Sanada und wurde ja unter anderem auch von, nicht nur von Dory Funk Jr., sondern wurde auch von Funaki trainiert, was auch total wild ist. Ja, irgendwie ist das für ihn mit Sicherheit so ein gewisser Full-Circle-Moment gewesen. Und ja, weil es auch immer krass ist zu bedenken, das sieht man hier auch dann wieder. Tobias Shires Karriere ist älter als Soltan. Und trotzdem ja. Hat es in den letzten Jahren so, ne? Oder eigentlich erst ja seit letztem Jahr so richtig geballert und das ist ein Sinnbild-Match dafür. Deswegen richtig gut, hat mir gut gefallen.
Übrigens, die Karriere von Jun Akiyama, die ist älter als wir, ne? Also, und wir sind alt, ne? Also, ja. Das muss man auch mal dazu sagen, ne? Der hat 92 hat er angefangen, ne? Also. Das ist schon wild. Aber ja, Marcel, wie fandest du denn das Match?
Ich fand's richtig scheiße. ganz ehrlich, das erstens, das Ding war locker 10 Minuten zu lange für meinen Geschmack. Und dann passiert einfach die ganze Zeit nichts. Also wirklich, ich saß ja mal so, ja Leute, jetzt macht doch mal irgendwas. Irgendwann ging's dann noch ein bisschen runter, haben sich dann so ein bisschen aus dem Ring rausgeprügelt und so ein bisschen in den Stuhl reingeworfen. Ne, und so die letzten Minuten waren nicht dann ganz ordentlich, aber der Rest war ich so, oh Leute. Also ich war richtig, also ich saß hier wirklich und war genervt. ja. Kann ich mir leider auch nicht helfen. Ist cool, dass ihr das live euch das besser gefallen hat, aber mir hat es vom heimischen Endgerät halt leider nichts gegeben.
Sehr interessant.
Ja, das ist halt manchmal wohl so, das ist okay. Ich fand es auch ziemlich gut, auch für mich dann das zweitbeste Match der Show tatsächlich halt. Du hast schon gesagt, Sebastian, man hat da gut halt um die Schwächen von Akiyama gespielt. Ja. Seine Schwächen sind auf jeden Fall auch die Deutsche Bahn, weil der hat danach noch so einen kleinen Europatrip gemacht. Der ist dann nach Kroatien geflogen. Ja, und auf dem Rückweg hatte der so seine Probleme am Flughafen und mit der Deutschen Bahn und sowas. Halt, armer Kerl. Guckt euch mal gerne mal seinen Twitter-Account an, das ist ein bisschen sehr lustig. Der arme Kerl,
ich hatte generell das Gefühl, dass er sehr viel Spaß, dass er sehr viel auch irgendwie Bock auf diesen Trip hatte, weil er war ja zum Beispiel auch in der WXW Academy noch so als Gastcoach und so.
Ja, nee, das glaube ich. Ja, also für die Trainees natürlich auch geil, dass du, wenn du von so jemandem lernen kannst, auch wenn es vielleicht nur für ein paar Stunden ist, das ist schon ziemlich nice, ne?
Ich finde lustig, wie diese, das meine ich absolut nicht respektlos, wie diese Japanese Granddads wie Suzuki oder Akiyama das immer so ein bisschen für Europaurlaub nutzen, finde ich super.
Ja, gut, ich meine, wann hat denn der sonst mal Zeit, dann irgendwie nach Europa oder ja. So zu fliegen halt? Ja. Dann kannst du das halt irgendwie gut kombinieren oder sowas halt, warum nicht, ja. Ne? Ist dann auch. Aber finde ich auch eine coole Sache. Die leben einfach ihr bestes Leben. Der hat Zigarren von Manners gekriegt und hat die in Kroatien am Strand, am Pool hat er die geraucht. Geiler Typ, Macher. So, aber ein Match gab es dann noch. WXW Unified World Wrestling Championship. Der Champion Ilja Bloom hat verteidigt. Gegen Lawrence Roman. Ja, Marcel, fang doch gerne mal an.
Ja, also Lauri war irgendwie sehr, sehr lange sehr dominant, hatte ich das Gefühl. Hat so ein bisschen den Lehrer raushängen lassen, was ja auch zur Storyline passt. Dingens hier. Blum hatte so ein bisschen Probleme, sich ins Match reinzukämpfen, hat das, aber in dem Moment, wo es geklappt hat, haben sie ein ausgeglichenes Match draus gemacht. Finde ich einer ordentlichen Härte und Intensität. Ich hätte halt diesen Ref-Bump-Part hätte ich nicht gebraucht.
Ja.
Auch wenn er ich auch gut nicht. Umgesetzt war, ne, der war gut umgesetzt und der war auch jetzt nicht so störend, wie Ref-Bumps auch bald sein können. Aber war in Ordnung. Ja, das Match an sich fand ich cool. Es hat mir halt Bock gemacht. Sie haben es nicht geschafft, mir zu verklickern, dass der Titel wechseln würde.
Nice. Eine Sekunde.
aber ansonsten fand ich das ein schöner Main Event. Hat die Show, finde ich, gut abgerundet. Wie ich finde. Ja. Wie fandet ihr es denn?
Also ich fand es nicht so. Also es war also rein handwerklich, rein wrestlerisch war es schon natürlich, war es schon nicht schlecht, also war schon gut sogar. Aber erstens zum einen der Punkt, dass du es dir gerade schon gesagt hast, ich habe zu keiner Sekunde geglaubt, dass Lauri hier den Titel gewinnt. Zumal ich schon fest davon auch ausgehe, dass halt das passiert im Aftermath, was dann auch passiert ist. Auch die Story fand ich jetzt irgendwie so okayisch nur, wie sie aufgebaut worden ist zwischen den beiden halt. Lauri ist jetzt auch dann wieder Heel halt anscheinend, beziehungsweise dann natürlich mit dem durch den Reform und das Ganze ist es dann irgendwie auch dann noch mehr dazu geworden halt. Also für mich war halt irgendwie auch nicht so wirklich so die Spannung halt generell so drin halt. Es war dann halt okay, aber ja, du hättest dann auch vielleicht wäre es sogar besser gewesen, wenn du halt, ich verstehe natürlich, warum es am Ende wird, weil es das Match um den World Title, aber ich glaube, dann wäre es für den Moment einfach, wäre halt wahrscheinlich sogar das Match davor der bessere Main Event gewesen. Ja, es war soweit halt okay. Blum hat ja dann, es gab ja dann, aber dieses Finish, das war halt so dumm. Weil es gab ja dann, es war ja Felix Schulz war ja, glaube ich, der Referee, der war ja dann der den Ref-Bump gekriegt hat. Und dann kam halt Rainer Ringer. Und aber statt dann irgendwie Rainer Ringer das Match dann irgendwie versucht weiterzuleiten, versucht er halt da Felix Schulz aufzuwecken. Felix Schulz in seinem halb benommenen Zustand, haut dann fast noch Rainer Ringer um. Das benutzt dann Ilja Blum, der Face, um auch einen Low-Blow zu machen gegen Lauri und gewinnt dann danach. Das war irgendwie so, also das Finish hat es dann irgendwie dann doch auch wieder runtergezogen, finde ich irgendwie, keine Ahnung, das fand ich irgendwie lahm. Auch mit diesem Ref-Gedöns da und sowas, das hat mich dann schon irgendwie gestört. Ja, keine Ahnung, fand ich nicht so geil.
Ja, also ich muss sagen, handwerklich war das ja absolut nicht schlecht. Ich finde an sich das Finish, ich fand es halt unnötig, ich fand es jetzt nicht katastrophal. Und ich hatte das Gefühl, der einzige Grund, warum das als letztes Match war vielleicht auch wirklich, weil Ahura dann ja nochmal rauskommt. Aber ja, das hätte man auch genauso machen können, wenn man das Main Event vor der Pause gewesen wäre beispielsweise. Da hätte ich es nämlich eher gesehen. Beim Match selber, wie gesagt, handwerklich war das nicht schlecht, aber dafür, dass du halt auch wusstest, wer gewinnt, ging das Ding halt auch 20 Minuten. Und das klingt komisch, aber das hat sich für mich viel länger angefühlt als das Match davor. Und ich muss halt sagen, ich habe dem Match so 6 Punkte gegeben, aber mehr sehe ich da jetzt persönlich nicht. Ich würde es auch, weiß nicht, also für mich ist es weit weg von den beiden Matches zuvor. Ich fand auch Kanji gegen Oshii besser.
Kanji versus Oshii war für mich tatsächlich das auch das Match of the Night. Also das hat mir am meisten gegeben.
Das kann man auch absolut so nehmen, finde ich. Und also man kann vielleicht sogar argumentieren, ob vielleicht noch ein oder zwei andere Matches besser waren, weil es war ja, wie gesagt, 6 Punkte, da hattest du einige hier, finde ich, aber es ist halt einfach abgefallen für mich gegenüber den anderen und es hätte, glaube ich, auch dem Match ein bisschen besser getan, wenn das einfach eine andere Position gehabt hätte, weil dann wäre auch der Kontrast nicht so krass gewesen.
Ja. Sicherlich. Und dann am Ende kam halt dann natürlich noch, ja, es kam dann das, was dann irgendwie auch passieren musste, auf kurz oder lang halt, ne? Ahura kam raus und hat einfach nur gesagt, du weißt, es ist Zeit. Und Ilja Blum hat den Han Solo gemacht und hat gesagt, ich weiß. Er hat gesagt, Shortcut to the top. Let's go. Und genau, das Match wurde festgesetzt dann für Shortcut. Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte das Match gerne in Frankfurt gesehen, allein weil es halt ne Ahuras Hometown natürlich ist. Aber ist okay, kannst halt dann noch ein bisschen aufbauen oder sowas, halt also passt schon. Aber ja, jetzt kriegen wir das große Match dann halt beim Shortcut to the Top. Auch eine sehr, sehr starke Promo, wie ich fand, bei Shotgun zwischen den beiden. Oder Segment, es war ja keine Promo, es war da, wo sie im Backstage-Bereich halt waren. Sehr, sehr, also wenn die beiden zusammen Promos halten, das ist immer Gold. Das funktioniert einfach so gut, weil es einfach zwei Wrestler sind, die einfach so einen krassen Kontrast zueinander haben. Stimmt. Und das passt einfach so gut, auch diese wo dann Blum sagt, ja, du hast hier König der Catch und das Karat gewonnen. Das bedeutet, du warst der Beste für einen Abend oder für ein Wochenende oder in deinem Fall für 2 Wochenenden. Aber ich bin der Beste seit 6 Monaten. Also das kam einfach so gut. Also ich fand diese Promo wirklich fantastisch. Ich habe da auch Bock drauf auf das Match. Das wird, glaube ich, sehr, sehr geil.
Ich finde, da hat die WXW auch eine Sache wirklich gut gemacht, auch an dem Ende der Show. Dass sie dann nicht nochmal, dass der einen anderen umhaut oder heel-turnt oder so, sondern es ist einfach nur so ein, ja, das ist fair, ich gebe dir jetzt den Shot, das hast du dir verdient, wir geben uns die Hand und dann werden wir da einen, ich sag mal, fairen sportlichen Wettkampf haben. Und das ist auch das Gute, du hast ja jetzt gar nicht so eine klare Heel- und Face-Rolle, das brauchst du auch nicht.
Nee, weil absolut nicht.
Gerade Ahura jemand ist, der ist halt Ahura, das ist ein klar umrissener Charakter und den kann man, der funktioniert Face als Heel, als Tweener, als alles dazwischen, der ist auch immer interpretierbar. Bei Blum hat man das jetzt auch so ein bisschen gemacht. Und da muss ich die WXW aktuell generell mal loben. Da, ich weiß gar nicht, wie sehr wir da auch gerade noch drauf oder jetzt noch hier drauf eingegangen sind. Ich finde sogar, dass man das mit Lauri im Moment auch nicht so schlecht macht. Weil was man ja mit Lauri macht, ist, dass man nicht quasi, also im Wrestling hast du ja ganz oft so dieses, man sieht die Leute nur innerhalb von einer Schablone, nämlich von einer Story. Also wenn man Person A und Person B nochmal, die sind zum Beispiel erst Tag-Team-Partner, dann gibt es irgendwelche Unstimmigkeiten, dann turnt Person A gegen B und dann ist Fehde von Person B. Bei Lauri macht man das ja eher so, was ja auch viel realistischer ist, dass ja sowohl Ilya Bloom als auch zum Beispiel hier Nick Schreier sagt, boah, irgendwie ist Lauri komisch, irgendwie entwickelt er sich in eine komische Ecke. Das heißt also, man stellt irgendwie so dar, okay, bei Lauri ist da irgendwas im Busch, aber zeigt das halt nicht nur in Bezug auf eine Fehde, sondern globaler, sag ich mal.
Sie machen das gerade so ein bisschen der RevPro-Weg of Storytelling, habe ich das Gefühl. So, da werden auch, also ich habe das Gefühl, bei RevPro gibt es nicht dauerhaft irgendwie Heels und Faces, sondern die Charaktere wandeln sich halt. Also du hast natürlich hast auch mal so einen Moment wie bei Char Samuels, der dann einfach snappt und irgendwie umschlägt. Aber auch so ein Jay Joshua, der war Heel, wurde Champion und hat sich Stück für Stück zum Face entwickelt. So Michael Oku, Stück für Stück zum Dingens hier, zum Heel geworden.
Man könnte jetzt ja auch meinen, vielleicht ist einfach das alte Heel-Face-Konstrukt einfach, nicht mehr zeitgemäß.
Nicht mehr dauerhaft auf jeden Fall.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Es ist vor allen Dingen nichts, was in der Absolutität, also in dem Absoluten quasi noch bestand. Das heißt also, es gibt immer noch Momente, wo dieses klare Heel und Face Sinn ergibt oder wo auch ein Heel-Face-Turn Sinn ergibt. Aber ich habe das Gefühl, es gab eine Zeit, da ist man immer krampfhaft darauf gegangen. Das ist immer, das ist da ist man inzwischen in vielen Fällen, weil es gibt Fälle, da ist die organischere Lösung die bessere. Und das ist, glaube ich, hier der Fall. Und das muss man auch mal positiv erwähnen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also so Storytelling gerade, was heute Aufbau geht, kann die WXW ja eigentlich schon. Also sieht man jetzt auch gerade dann an den Blum Ahura Beispielen. Also da sind sie ja schon gut. Aber sie haben halt manchmal schon so ein paar Aussätze oder ein paar Ausfälle. Kommt manchmal auch ein bisschen drauf an, welche Charaktere da in diesem Booking dann involviert sind. Dann kann das sich auch schon mal variieren. Ich möchte ja jetzt hier niemanden Spezifischen nennen, aber ne, es gibt so manche Wrestler, die so Affinitäten haben, damit sich in Crowds zu brawlen und sowas, wo das dann sicherlich auch mal anders ist. Aber ich sage jetzt natürlich nicht wer.
Ich muss aber sagen, aktuell ist wenig. Also das Einzige, was ich so richtig kritisieren kann aktuell, ist, das haben wir auch schon gesagt, dass das mit der Story mit Jay Neo und dem WXW Women's Championship, dass das so wahnsinnig lang gezogen wird. Ja. Das ist das, wo ich sage, okay. Aber grundsätzlich, auch was man da erzählt hat mit ihr und Danny Luna und so, finde ich das ja auch gar nicht schlecht. Und das ist ja auch mehr, als wir schon lange Zeit hatten bei den Frauen, weil oft hatten die ja gar keine Stories irgendwie miteinander.
Also, was die WXW gut macht, und jetzt habe ich mitten im Satz vergessen, was ich sagen wollte, auch gut. Die Sachen ergeben halt alle gewissermaßen Sinn. So, genau. Das ist kein von wegen so, ich bin jetzt böse und deswegen bin ich Lauri und hau jetzt auf einmal Nick Schreier um. So, nee, das ist so, ja, warum die beiden sich auf einmal nicht mehr mögen, das ist logisch, ne? Lauri, der sich mehr einem anderen zuneigt und dem hilft und Lauri und Nick Schreier fühlt sich dadurch hintergangen oder beziehungsweise halt links liegen gelassen. Dadurch mögen die sich auf einmal nicht mehr. So.
Das stimmt. Das Einzige, was für mich keinen Sinn ergibt in KFAB, ist, warum sich so Monsterbrecher wie Empire und Dreisker so einem wie Vorwerk zur Hilfe holen.
Ich wollte genau das Gleiche gerade sagen, das ist so, aber da sind dann wieder gewisse Charaktere involviert, wo das dann wieder so,
Ich muss aber fairerweise sagen, zumindest nervt mich Vorwerk an der Seite von Planet Gojira bei weitem nicht so, wie er es vorher zum Beispiel bei Tihani und bei den ganzen High-Performern gemacht hat.
Also ja, aber denen ist er ja auch deutlich dezenter halt.
Richtig. Und das muss man sagen, das ist da wieder so, muss ich zwar nicht haben, aber kann ich mitnehmen. Es ist zumindest aktuell nichts, wo ich sage, boah, das nervt mich total, haben wir ja gerade schon angesprochen, dass diese ganze Geschichte mit Vorwerk mir Tihani aktiv kaputt gemacht hat für eine längere Zeit.
Das ist richtig. Ja gut, bei Gojira konntest du nicht mehr so viel kaputt machen, deswegen ist das nicht so schlimm. Gut, Fazit von der Show. Was ist so euer Gedankengang? Also ich kann doch sonst gerne mal anfangen. Ich fand, das war schon eine gute Show, die aber so ein bisschen Potenzial an manchen Sachen auf der Strecke gelassen hat. Wie zum Beispiel, ne, European Title Match wäre besser gewesen, wenn es in der Main Show gewesen wäre. Dog Collar Match war so ein bisschen random, nicht ganz so geil halt. Mainer hat mich nicht so abgeholt, wenn man da vielleicht ein bisschen die Strukturierung geändert hätte in Form von Reihenfolge. Wäre das, glaube ich, ein bisschen besser gewesen, die Show. Sowas halt. Ich finde, die großen Matches, beziehungsweise die großen Wrestler, die man halt angekündigt hat, also mit denen man geworben hat, die quasi der Selling Point waren, also Eddie Kingston und Jun Akiyama, die haben auf jeden Fall abgeliefert. Die haben so ein bisschen das gehalten, was sie versprochen haben. oder was uns versprochen wurde. Von daher, da ist alles cool halt. Aber ja, man hat vielleicht so ein bisschen was auf der Strecke gelassen oder sowas, was so ein paar Sachen, die halt ein bisschen besser sein könnten, meiner Meinung nach. Aber wie seht ihr das denn?
Das war overall eigentlich nur eine grundsolide Show. Du hattest ein paar Highlights. Also für mich waren nur zwei Matches so wirklich gar nichts. Ne? Also ich habe es ja schon erwähnt, ne? Das Tag Team Match mit Cowboy Way gegen Yun und Ahura und halt der Opener. Aber ansonsten war das eine durchweg ordentliche Show mit eigentlich weitgehend guter Action. Also mir hat's gefallen tatsächlich.
Ja, also bei mir muss ich halt sagen, ich bin da auch so bei 7 Punkten bei der Show. Für mich waren halt zwei Matches, die rausgestochen haben. Das haben wir schon gesagt. Eddie Kingston gegen Peter Tihani und das Go-Man Event, das Tag Team Match. Es waren halt so ein paar Sachen von der Strukturierung, die ich vielleicht anders gemacht hätte. Haben wir schon drüber gesprochen. Pre-Show bzw. Shotgun und Opener tauschen oder vielleicht anderes Main Event von der Pause. Dockerler Match vielleicht vorher ankündigen oder halt nicht machen. Das sind alles so kleine Sachen, wo man sagen könnte, vielleicht hätte die Show auch eine 8-Punkte-Show werden können mit diesen Dingen. Dennoch, 7-Punkte-Show hat mir Spaß gemacht. Und zwar glaube ich, ich muss mal eben ein bisschen reingucken, von den Oberhausen-Shows, die jetzt nicht Festival waren, sicherlich eine der besseren in der jüngeren, oder auch von den Marquis-Events, ja, wahrscheinlich eins der besseren, was jetzt nicht Festival war, das kann man glaube ich schon sagen.
Ja, das auf jeden Fall, da würde ich auch, das kann man auf jeden Fall so sagen, definitiv.
Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier mal Back to the Roots oder Anniversary angucke, fand ich die Show deutlich besser.
Ja, auf jeden Fall, da würde ich zwischen, musste gerade überlegen, was da so Wichtiges war, aber du hast absolut recht. Ich habe es auch
gerade nochmal nachgeguckt, erzähle.
Ja, es sind viele Shows, da kommen wir manchmal durcheinander ein bisschen, ne? Ja, würde ich sonst aber auch zustimmen, da hast du recht, ich glaube, ich wäre dann auch so bei sie, also ich gebe ja keine Punktewertung, aber ich wahrscheinlich wäre es dann auch sowas in dem Rahmen. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr nicht noch irgendwas hinzufügen möchtet zu WXW Drive of Champions, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier den Deckel auf diese Aufnahme.
Yes.
Auf jeden Fall.
Wunderbar. Dann vielen Dank an alle wieder, die zugehört haben, die sich diese volle WXW-Dröhnung hier gegeben haben. Und dann würde ich sagen, wir uns das nächste Mal hier wieder im CC.
Auf rein. Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.